Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
Herzlich willkommen bei diesem Marktbericht. Ich bin Andi Groß. Die Lage in China ist ernst wie seit 1989 nicht mehr. Die Menschen haben die Nase voll von der missratenen Corona-Politik der Regierung und wollen nicht mehr schweigen und alles hinnehmen. Offen und lautstark fordern sie den Rücktritt von Xi Jinping. Das ist ein historischer Vorgang, sagt China-Experte Dr. Mirko Wormuth exklusiv im Börsenradio-Interview. Nicht nur die Menschen halten den Atem an, auch die Börsen. Der DAX verliert über 1%, rutscht ab auf 14.383 Punkte, beim MDAX ein Minus von 1,4%. Gewinnmitnahmen auch europaweit, der Stoxx Europe 50 ebenfalls ein halbes Prozent im Minus. Bedenklich stimmt auch die inverse Zinskurve in den USA. Die Renditen der kurzen Anleihen sind höher als die der langen Anleihen. Und das passiert, wenn Anleger Ungemach erwarten, beispielsweise in Form einer Rezession. Trotzdem sieht der Vermögensberater Wolfgang Habermeyer gute Investmentchancen bei Anleihen. Also nichts mehr mit Tina. Ganz im Gegenteil, bei Aktien sieht er nämlich noch keinen Boden erreicht. Weitere Interviews heute mit Wikifolio-Trader Christoph Gumm. Erneuerbare Energien, schlaue Investoren haben sowas im Depot. Dennis Lademann, Vorstand bei Performance One, so trifft man smarte, datenbasierte Entscheidungen. Und Österreichs Vorzeigebauunternehmer und Fußballliebhaber Porr-CEO Karl-Heinz Strauß sagt, im vierten Quartal wird die Ernte eingefahren.
Mirko Wormuth hier vom China Digital Leaders aus dem Hause Pi4 Capital.
Guten Morgen, Andi Groß hier. Eben hatten wir uns noch gesprochen und gesehen auf dem China Day in Frankfurt, auf der Euro Finance Week. Und wir sind auseinandergegangen. Ich empfand das als sehr positiv, sehr offen. Wir haben gute Dinge besprochen. Da waren ja auch viele Chinesen dann dabei. Jetzt ist übers Wochenende was passiert in China. Bilder erreichen uns von Protesten, von offenen Protesten, also das scheint eine Zeitenwende zu sein. Ihre Einschätzung zunächst einmal, was ist der Status quo? Was weiß man nicht?
Ja, ganz genau, Herr Groß. Also wir haben tatsächlich auf dem Panel noch gesagt, man sieht die ersten Auflockerungen von Zero Covid, so ein gewisser Hoffnungsschimmer, und war nicht ganz froh mit dem Panel, dass wir doch eine recht positive Bilanz ziehen konnten, auch wenn es viele Probleme gibt. Nur keiner hat mit dem gerechnet, was eigentlich früher oder später sowieso hätte passieren müssen, dass es zu einem großen Brand kommt, die Türen sind verrammelt und verschweißt und die Leute im Haus sterben einen jämmerlichen Tod. Genau das ist passiert am Donnerstag in Urumqi in der Xinjiang-Provinz, von der wir sowieso schon viel gehört haben. Nun ausgerechnet dort gab es ja mittlerweile schon über 100 Tage Lockdown. Kaum eine Rede drüber, ausländische Journalisten leben nicht dort. Deswegen ist das anders als in Shanghai, wo so viel darüber gesprochen wurde im März, April, Mai. Aber Xinjiang ist weit weg. Keiner interessiert sich für dieses Stückchen Land in China. Nur jetzt ist es zu dieser Tragödie gekommen. 10 Menschen sind gestorben, ein 3-jähriges Kind, 9 sind verletzt worden, und das hat massive Wellen verursacht, aber auch ein bisschen dadurch, dass die Lokalregierung das auch auf der PR-Seite ganz schlecht gehandelt hat. Es gab eine Pressekonferenz dazu im Nachgang. Die Leute waren ohnehin schon empört, weil das natürlich in indirekter Hinsicht natürlich auch Covid-Tote sind. Das muss man ja einfach mal so deklarieren. Nur was dann passiert ist auf der Pressekonferenz, ging halt dann wirklich gar nicht mehr. Man hat nämlich gesagt, dass die dort Gestorbenen einfach kein Bewusstsein hatten, wie man sich rettet. Ja, also die haben keine Ahnung gehabt, wo man langlaufen muss, wo die Notausgänge sind, und dass sie schlichtweg da selbst für ihr Ende mit ursächlich verantwortlich sind. Ja, und das hat also eine riesigen Protestwelle geführt. Noch in derselben Nacht sind die auf die Stadtregierung zumarschiert, und selbst der stellvertretende Bürgermeister und der Parteisekretär mussten rauskommen. Die Tragödie steht weiterhin, und dass sie dann dafür gesorgt hat, dass jetzt noch viel mehr im ganzen Land passiert, das hätte keiner gedacht.
Die Situation, wie sie jetzt ist, die Entwicklung, sie ist sehr dynamisch, sie hat sich aufs ganze Land ausgebreitet, es ist ein breit laufender Protest. Jetzt gibt es die ersten Gegenmaßnahmen der Regierung in Peking, haben wir jetzt gehört. Ist das ein historisches Ereignis, was wir da gerade erleben, dessen wir Zeuge sind?
Ich würde sagen, schon jetzt kann man sagen, das wird in die Geschichtsbücher eingehen als eine Protestwelle, die es so seit 1989 nicht mehr gegeben hat. Alle, die ich kenne in Peking, auch gerade jetzt junge Freunde, die 89 auch gar nicht mehr wirklich kennengelernt haben, jedenfalls nicht aktiv, sagen, das, was da jetzt gerade stattgefunden, in dem Ausmaß, im Herzen Chinas, wenn man in Peking am dritten Ring vor dem Kempinski-Hotel so eine Demonstration sieht oder in Shanghai in der Urumqi Road, das ist etwas wirklich ein etwas Historisches. Und ich glaube, dass es so historisch ist, sieht man auch daran, dass es in den staatlichen Medien kein Wort dazu gibt. Meine Frau hat gerade mit ihrem Vater gesprochen, sitzt oben in Harbin, der Hauptstadt von der Heilongjiang-Provinz. Der weiß gar nicht, was da gerade passiert im Land. Ja, und sie ist natürlich auch sehr vorsichtig, das entsprechend zu umschreiben, wenn sie mit ihm telefoniert, um ihn nicht in irgendwelche Schwierigkeiten zu bringen. Aber die Menschen haben gar keine Ahnung, was eigentlich im Land gerade passiert. Wenn man die Nachrichten sich anschaut, um 8 Uhr im Staatsfernsehen, es ist eine heile Welt. Ja, the Chinese dream is alive, Andy. So sieht das im Augenblick aus.
Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Das Brenntag-Management spricht mit Univer Solutions, einem Wettbewerber aus den USA, über eine Übernahme. Anleger sind skeptisch und schicken Brenntag 8% in den Keller. 5% verlieren Airbus. Grund sind angebliche Lieferprobleme.
Grüß Gott aus Wien. Mein Name ist Karl-Heinz Strauß, CEO und Co-Owner von POR AG.
Herr Strauß, derzeit läuft die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und POR hat hier eine interessante Geschäftsbeziehung mit dem Emirat. Man hat das Al-Janoub-Stadion gebaut. Frankreich hat hier schon gespielt gegen Australien, hat gewonnen. Das Achtelfinale findet dort statt. Auch die U-Bahn hat POR mitgebaut und mal eben bei so 30 Kilometer Tunnel gebohrt. Warum ich das frage, so ein bisschen als Einstieg und Aufwärmung, interessieren Sie sich mehr für Bauprojekte oder auch ein ganz klein bisschen für Fußball?
Das eine ist mein Beruf und Berufung und das andere ist natürlich ein bisschen Sport. Ich habe selber früher Fußball gespielt, am Anfang im Tor und dann irgendwo im Mittelfeld. Und das ist natürlich schon auch ein besonderes Erlebnis, wenn man, egal wo auf der Welt, ein Fußballstadion bauen kann. Auch die österreichischen Stadien wurden ja nahezu bis auf die letzten zwei. Das letzte jetzt beim LASK wird auch gerade wieder von der POR gebaut. Also wir können das.
Nach unserem letzten Interview, das war im Mai gewesen, nach den Q1-Zahlen, hatten wir gemeinsam kurz auf die Aktie geschaut. Da war sie auf 12,40 etwa sowas gestanden, ist dann unmittelbar nach unserem Interview gestiegen auf fast 14 Euro. Ich führe das natürlich auf das Interview hier im Börsenradio zurück. Leider das Niveau dann nicht gehalten, bis Ende September ziemlich zusammengeschrumpft auf 9 Euro. Aber wer dort mutig zugegriffen hat, der hat jetzt knapp ein Drittel gut gemacht. Also, was ich damit sagen will, doch sehr viel Volatilität für ein Milliardenunternehmen.
Ja, unser Titel war immer schon sehr volatil und er ist ja kein großer Titel, sehr breit gestreut. Wir haben zwar über 46% Streubesitz an und für sich, aber natürlich konnte sich auch die Aktie der POR dem allgemeinen Trend so quasi nach dem zweiten Quartal nicht entziehen. Man hat aber dann doch gesehen, dass das Halbjahr positiv ist, dass der Auftragsbestand positiv ist und dann haben, wie wir wissen, einige neue oder alte Aktionäre beherzt zugegriffen und seitdem hat sich der Kurs wieder gut entwickelt.
Mein Name ist Danny Lademann, ich bin Gründer und Vorstand von der Performance One AG und freue mich heute hier bei Börsenradio zu sein.
Ja, Sie sind zum ersten Mal bei uns im Interview, das heißt, wir wollen Sie zunächst mal so ein bisschen vorstellen. Performance One ist ein Digital Solution Provider, habe ich gelesen. Es geht um Online-Angebote, Online-Marketing, Vertrieb, das sind die Themen. Auf der Website habe ich gelesen, durch ein umfangreiches Angebot an Daten- und KI-getriebenen Services und Produkten sind Sie mit uns bestens für die Transformation aufgestellt. Da habe ich mich gefragt, was bedeutet das jetzt alles? Was genau bieten Sie?
Ja, also Digital Solution Provider beschreibt, dass wir einerseits, wie Sie schon beschrieben haben, im Bereich Services unterwegs sind. Das ist unser Stammbusiness, das sind wir seit 2009, machen da letztes Jahr über 12 Millionen Umsatz, betreuen ca. 100 bis 150 Kunden, unter anderem Mercedes-Benz, für die dürfen wir die Amazonisierung durchführen, also direkt zum Konsumenten, für die HDI Direktversicherung, für ATU machen wir alle Werkstatttermine, in Anführungszeichen, stellen wir her, indem wir eben Online-Marketing-Maßnahmen einsetzen und dort dann Ergebnisse erzielen. Also die Customer Journeys unserer Kunden im Netz so unterstützen, dass eben Ergebnisse erzielt werden mit im Bereich Vertrieb, Marketing, im Digitalen. Das ist der Service-Part. Und neben diesem Service-Part haben wir inzwischen zwei Produkte entwickelt. Einmal eine Business-Intelligence-Software, Business-Intelligence-Lösung und im Consumer-Bereich mit CouchNow eine Selbsthilfe-Plattform im psychologischen Bereich.
Also Ihre eigenen Produkte, über die wollen wir gleich noch sprechen. Erstmal zu Ihrem Kerngeschäft, will ich mal sagen. Jetzt haben Sie ja gerade schon einige Kunden genannt. Das sind jetzt ja nicht irgendwelche Kunden, das sind die ganz großen Namen. Also irgendwas können Sie ja offenbar besser als die anderen. Was ist das denn?
Ja, der Markt ist schon groß, darf man sagen. Da gibt es, glaube ich, doch ja einige Kollegen und Wettbewerber, die auch in diesem Bereich. Gestern hat die Syzygy hier gesprochen. Das ist, glaube ich, ein großer bekannter Name in unserem Feld. Wir sind seit 2009, haben damals als Performance-Marketing-Dienstleister gegründet. Das heißt, wir haben seit Beginn mit Daten gearbeitet und seit Beginn auch immer wirklich den Outcome des Kunden forciert. Das ist vielleicht eine Differenzierung. Viele große Dienstleister in unserem Bereich kommen aus der Plattformentwicklung, also bauen Webseiten und haben sich dann auch in diese Thematik begeben, eben Ergebnisse für Kunden progressiv herzustellen. Stellen in Anführungszeichen. Und es ist auf jeden Fall unsere DNA, dass wir direkt aus diesem Outcome kommen und eben seit 2009 mit Daten arbeiten. Vor nunmehr etwas mehr als 3 Jahren eine Tochterunternehmung gegründet haben mit einem Uni-Mannheim-Forscher, der eben mit uns gemeinsam jetzt eine Unternehmung führt, die die Datenanalyse nochmal ganz explizit in den Vordergrund stellt. Eben aus dieser Datenerfahrung heraus, nun mit externen Daten, eben auch mit Algorithmen, ob jetzt KI oder klassische Formeln, die eben als Algorithmus Dinge in Relation setzen, die Dinge optimieren. Und ja, deshalb kommen wir aus diesen Daten, arbeiten eigentlich schon immer mit Daten und dann war das auch eben der Grundstock, die Produktentwicklung. Aber für unser Kerngeschäft ist es hochrelevant.
Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
Ja, mein Name ist Christoph Kuhm, ich bin CEO und Co-Founder von Private Alpha.
Christoph, ich bin Andi Groß. Wir sprechen heute über das Thema Inflation und über Cäsar, genauer gesagt über das Wikifolio AI Sustainable. Steigen wir aber ein mit so einer kleinen Markteinschätzung. Ihr hattet zuletzt geschrieben, Höhepunkt der Inflation ist erreicht. Das war eure Einschätzung. Was sind denn da die Fakten zunächst einmal?
Ja, wir haben uns über ein Jahr zurückgehalten mit Inflationsprognosen. Und erst hier am 14. Oktober, also vor gut 6 Wochen, haben wir den Peak-Inflations-Sonderupdate an alle unsere Research-Leser rausgesendet. Kann man auch auf unserer Homepage nachlesen. Und dort haben wir postuliert eben, dass die Inflationsspitze jetzt erreicht ist und das eigentlich ein Wendepunkt am Markt ist. Das hat man 1974 gesehen, als die Inflation dann deutlich dreht ist, wie die Märkte im Bullenmodus gestartet sind. Und für uns war eben dieser Ausverkaufstag, an dem Tag unter hohem Volumen ist der Nasdaq und der breite amerikanische Markt deutlich gefallen, war das für uns eigentlich der Wendepunkt. Und ich glaube, das haben wir ganz gut erwischt vom Timing.
Jetzt ist ja das Thema Sustainability, da kommst du nicht vorbei. Jeder spricht darüber. Jetzt hat man gerade die Weltklimakonferenz in Ägypten, in Sharm el-Sheikh. Ist das ein Thema, wo ihr drauf schaut?
Also für uns ist das ein Core-Thema, auch mit, warum unser Claim Next Generation Value heißt, mit Private Alpha. Also wir wollen mit der Technologie, mit Cäsar eben, das KI-System, die Märkte analysieren, die Einzelaktien analysieren, die besten Trend, Value und Growth-Faktoren rausarbeiten, um dann die besten Werte im Bereich Nachhaltigkeit eben im Index sind, zu bündeln, zu überwachen und natürlich eine positive Rendite erwirtschaften. Und wir sehen sie eben seit Auflage, ist ja vor 2,5 Jahren, hat der Index im Schnitt über 10% Rendite gemacht pro Jahr, trotz dieser heftigen Korrektur dieses Jahr. Dieses Jahr stehen wir noch mit -12, auch moderat im Minus. Sobald die Märkte wieder anspringen, glaube ich, bis, ja, wenn man jetzt meinen Ausblick 2030 wagen würde, können für mich die nächsten Facebooks, die nächsten Microsofts, die nächsten Google und Alphabets können durchaus aus dem Bereich erneuerbare Energien entstehen. Da muss gigantisch investiert werden. Die ganze Transformation ist ein riesiger Megatrend. Und ja, ich glaube, schlaue Anleger haben sowas im Depot als Baustein.
Mein Name ist Wolfgang Habermeier. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Merito Financial Solutions GmbH. Wir sind ein klassischer Vermögensberater und konzentrieren uns auf die Beratung institutioneller Kapitalanleger.
Das sind ja gute Nachrichten. Und wenn jetzt ein Finanzspezialist, der darüber hinaus noch von seinem Grundwesen ein Ökonom ist, das so sagt, dann wundert es mich, dass Sie so vorsichtig noch sind bei den Aktien.
Man versucht immer, Dinge zu optimieren. Und an dieser Stelle meinen wir, dass Geduld belohnt wird und dass wir noch nicht die Bodenbildung hinter uns haben bei den Aktien. Dennoch sind wir überzeugt, dass das Anlagejahr 2023 ein durchaus gutes wird, wo wir einerseits sehr interessante Erträge erwarten können und sehen werden bei den Anleihen und gleichzeitig die Bodenbildung tatsächlich bei den Aktien hinter uns haben werden.
Also 2000 Punkte im DAX reichen Ihnen noch nicht als Bodenbildung. Wann haben wir denn die Bodenbildung nach Ihrer Definition?
Der DAX ist ein wichtiger Index, aber im globalen Kontext natürlich nur ein kleiner Teil. Ganz wesentlich wird die Entwicklung in den USA sein. Natürlich auch im größeren Kontext die globale Entwicklung. Und insofern zeigt sich für uns eine Bodenbildung. Wir betrachten da eher den globalen Index, den MSCI World, wo wir aktuell, wie gesagt, durch die Rezessionserwartungen noch Anpassungen erwarten. Aber mit dem Wissen, die Rezession, die Tiefe der Rezession zu sehen, und das werden wir erst im nächsten Jahr erkennen können, erwarten wir auch die Bodenbildung im Aktienmarkt.
Einen schönen Feierabend. Machen Sie es gut. Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team vom Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.